Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge besprechen wir das Fünf-Freunde-Hörspiel Machen eine Entdeckung. Die Kinder geraten dabei widerwillig in ein Abenteuer. Hallo Heike.
Hallo Marc. Dieses Hörspiel hatte ich als Kind und es macht mir heutzutage immer noch Spaß. Deshalb habe ich mir diese Folge mal gewünscht. Steigen wir gleich mit den speziellen Fakten ein. Es ist die Hörspielfolge 14 aus dem Jahr 1981. Und die Buchvorlage mit dem Originaltitel Five Have a Mystery to Solve ist aus den 60ern. Im Klappentext erfahren wir jetzt nicht besonders viel. Es ist die Rede davon, dass die fünf Freunde ihre Ferien diesmal nicht in Kirin verbringen, sondern in einem kleinen Anwesen auf dem Hügel. Und es geht um eine geheimnisvolle Insel, von der Gerüchte besagen, dass sich dort sagenhafte Schätze befinden sollen. Das Cover gibt es wieder in zwei Ausführungen. Ich habe noch das alte Cover auf meiner Kassette aus den 80ern. Da sitzen die fünf Freunde in einem Ruderboot und halten gerade Kurs auf diese besagte Insel. Auf dem neuen Cover sehen wir die fünf Freunde in einem Keller, wo sie gerade eine Schatztruhe öffnen. Das Hörspiel läuft eine knappe Dreiviertelstunde und das Abenteuer spielt sich im Wesentlichen an zwei Tagen ab, wobei in der Mitte ein Zeitsprung von unbestimmter Dauer ist, sodass wir nicht genau sagen können, wie lange die fünf Freunde sich in diesem Haus am Hügel aufhalten.
Die Geschichte jedenfalls startet einmal nicht in Kirin, sondern die fünf Freunde sind auf Fahrrädern unterwegs. Das ist in der Nähe des Heimatortes von Julian, Dick und Anne. Sie haben ein Ziel, sie sollen nämlich an diesem Morgen um 10 Uhr beim sogenannten Haus am Hügel sein. Ich finde das immer interessant, Häuser, die Adressen haben, die quasi nur ein Name sind, also nicht Straße und Hausnummer. Das Felsenhaus ist ja auch so ein Beispiel. Oder in einem Buch, was auch aus den 50ern und 60ern kommt, Detektiv Kim, was ja an einem Badeort im Norden Dänemarks spielt. Auch dort haben die Ferienhäuser Namen. Und wir kennen es zum Beispiel auch aus den französischen Büchern über Geheimagent Lennet, wenn er mal in eine Villa fährt, die dann nach einer Pflanze benannt ist. Das scheint also in der damaligen Zeit durchaus Usus gewesen zu sein. Die Verabredung, die fünf Freunde haben, ist mit einer Frau Leimann. Das ist eine Bekannte der Mutter von Julian, Dick und Anne. Die passt im Moment auf ihren Neffen auf, aber jetzt muss Frau Leimann auch weg. Sie muss eine erkrankte Verwandte pflegen und fragt einfach mal die fünf Freunde, ob sie nicht einspringen könnten und auf diesen 10-jährigen Neffen namens Wilfried aufpassen. Das ist also so eine Art unbezahlter Ferienjob. Aber die fünf Freunde hätten den Vorteil, sie würden ganz alleine ohne Erwachsene leben können und das machen sie ja sowieso immer ganz gerne. Und am heutigen Tag wollen sie sich mal das Haus anschauen, auch Wilfried begutachten und dann entscheiden, ob sie den Job annehmen. Es wird hier noch darauf eingegangen, dass die Aussicht von dem Häuschen auf das Meer, auf den Hafen bis zum Horizont alles total toll ist. Vom Ende des Hörspiels wird das auch nochmal aufgegriffen und im Buch ist das recht häufig, dass darauf hingewiesen wird. Das muss also für die fünf Freunde total super gewesen sein. Sie kommen am Haus am Hügel an. Das ist im Buch recht gruselig beschrieben. Es ist ein Hexenhäuschen, es hat kleine Fenster, es ist irgendwie windschief. Es sieht aus, als ob es zerfallen würde. Anne allerdings findet dieses Häuschen total hübsch. Es gibt einen Brunnen vor dem Haus, das heißt, es gibt kein fließendes Wasser. Und wie später noch klar wird, es gibt auch keine Elektrizität. Die Kinder müssen also mit Petroleumlampen und Kerzen hantieren. Vielleicht fällt deshalb jetzt ein Satz, den ich nicht so ganz verstanden habe, denn sie wollen klopfen, falls es eine Tür gibt. Vielleicht denken Sie, so komisch wie das Haus aussieht, stammt das aus einer Zeit, als man vielleicht keine Türen eingebaut hätte. Aber es gibt eine Tür, Sie klopfen und ein kleiner aufgedrehter Junge öffnet, der sich als Wilfried vorstellt, der Sie aber mehr oder weniger rausschmeißen will. Er braucht keinen Babysitter, er kommt gut alleine zurecht, auch seine Tante kann ruhig dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Er hat so viele Freunde, da ist er auf jeden Fall nicht einsam. Dann nimmt er eine Trillerpfeife heraus, denn er möchte ihnen seine Freunde zeigen und benutzt sie. Und die Töne, die er der Pfeife entlockt, werden im Buch ganz blumig beschrieben als eine zauberhafte Aneinanderreihung von Tönen.
Dieser erste Auftritt von Wilfried erinnert mich immer an das Kennenlernen von Julian, Dick und Anne mit George im ersten Band. Da ist George nämlich ungefähr genauso drauf wie Wilfried. Ich brauche keine Freunde, ich habe hier meinen Timmy, das ist mir genug und ihr könnt gerne wieder abhauen. Nachdem Wilfried nun in seine Pfeife einmal reingepustet hat und ihr diese zauberhaften Töne entlockt hat, kommen aus allen Richtungen plötzlich Tiere angelaufen. Hasen, Kaninchen, eine Elster fliegt hinzu. Also das muss wirklich eine Wunderpfeife sein. Ich habe mal kurz recherchiert, es gibt im Jagdbedarf tatsächlich Lockpfeifen zu kaufen, die allerdings nicht solche zauberhaften Töne hervorbringen, sondern in der Regel einfach den Tönen des anzulockenden Wildes nachempfunden sind. Und außerdem sind die eben dann auch artspezifisch. Also es gibt eine Hasenlockpfeife, eine Rehlockpfeife, eine Krähenlockpfeife und so weiter. Interessant fand ich noch, dass es da zwei Arten gibt. In der Regel sind es eben die Töne der jeweiligen Tierart, die angelockt werden soll, die reproduziert werden. Es gibt aber für Raubtiere auch die Möglichkeit, ein verletztes Beutetier nachzuahmen und somit das Raubtier anzulocken. Aber eine Universalpfeife, die alle möglichen Tiere anlockt, ich glaube, das ist jetzt hier künstlerische Freiheit. Die Kinder sind auf jeden Fall erstmal verwundert, dass die ganzen Tiere so zahm auf Wilfried zulaufen. Aber Timmy kann damit nicht so richtig umgehen. Er knurrt einmal leise und die Tiere sind, so schnell wie sie gekommen sind, auch wieder verschwunden. Daraufhin rastet Wilfried mal kurz aus, will Timmy erstmal schlagen und verjagen und du hast meine Freunde verjagt. Das geht ja überhaupt nicht. Aber seine Stimmung schlägt dann genauso schnell wieder um und er erkennt, oh Timmy, du bist ja ein ganz netter, der beste Hund der Welt. Und wenn Timmy hier bleibt, dann könnte Wilfried sich damit arrangieren, dass die Babysitter, also die menschlichen 80% der 5 Freunde, dann eben auch gnädigerweise da bleiben dürfen. Daraufhin konstatiert Dick, ja, wenn Wilfried so tierlieb ist, dann muss er im Grunde ja auch ein anständiger Mensch sein. Das hat mich an eine Äußerung von Karl aus TKKG erinnert, aus der Folge Bestien in der Finsternis. Da ist Karl nämlich gegenteiliger Ansicht und sagt, nicht jeder, der Tiere mag, ist automatisch okay. Aber jeder, der Tiere schlecht behandelt, gehört unter polizeiliche Aufsicht. Naja, ob Wilfried okay ist oder nicht, das wird sich im Laufe des Falls ja dann rausstellen. Anne freut sich jedenfalls, dass sie jetzt doch in diesem bezauberten Häuschen mit dieser herrlichen Aussicht bleiben dürfen, bedankt sich extra nochmal bei Timmy, dass er das ermöglicht hat. Wilfried kommt in dieser Szene jetzt nicht mehr vor, der scheint seinen Tieren hinterhergelaufen zu sein. Dafür kommt jetzt aber Frau Leimann um die Ecke. Sie einigen sich also mit Frau Leimann, dass sie bei Wilfried babysitten wollen und Frau Leimann fährt beruhigt weg. Julian möchte jetzt erstmal die Umgebung erkunden und sich im Hafen umsehen, den man vom Haus am Hügel ja so wunderbar überblicken kann. Anne allerdings möchte erstmal das Haus inspizieren und checken, ob sie da überhaupt die Ferien verbringen können oder ob da noch irgendwas gemacht werden muss vorher.
Im Buch wird jetzt hier beschrieben, dass Anne im Haus bleibt und die anderen drei mit den Fahrrädern wegfahren. Und zwar fahren sie zuerst bei George vorbei, um deren Sachen einzupacken. Ich vermute mal Schlafsack und Kleider. Dann fahren sie zum Haus von Julian, Dick und Anne, um auch dort Sachen einzupacken. Unterwegs gehen sie noch Essen einkaufen und hoffen, dass die Mutter von Julian, Dick und Anne vielleicht Zeit hat, sie mit dem Wagen wieder zurück zum Haus am Hügel mit diesen ganzen Sachen zu fahren. Und wenn nicht, müssten sie halt nochmal Rad fahren. Das heißt, das scheint hier alles ziemlich nah beieinander zu liegen. Und wenn wir uns erinnern, ich glaube, es war das erste Buch von Enid Blyton, als Julian, Dick und Anne das erste Mal zu ihrer Cousine George fahren, da war es noch eine stundenlange Autofahrt. Anne holt jetzt erstmal Wasser von dem Ziehbrunnen hoch. In dem Moment kommt Wilfried um die Ecke, brüllt rum und Anne lässt voller Schreck den Eimer fallen. Das Wasser ist weg. Sie ist sauer, sie befiehlt Wilfried, dass sie ihr neues Wasser holen soll. Aber zuerst will er nicht. Erst als Anne ihm droht, George Bescheid zu sagen, und die würde dann Timmy von Wilfried weghalten, da gibt er klein bei, denn mit Tieren kann man Wilfried ja gut ködern. Er besorgt Anne also neues Wasser. Als er Anne dann aber wieder Tiere zeigen will, Kröten, Käfer oder Schlange, rennt diese ganz aufgescheucht ins Haus und will ihre Ruhe haben. Das klappt für eine gewisse Zeit, aber dann kommt Wilfried schon wieder in die Küche. Ziemlich creepy und gierig sucht er nach was zum Essen. Und wie bei Enid Blyton häufiger in der damaligen Zeit, ist das Essen in Dosen, in dem Fall Kuchen. Ich vermute, es ist eine Frischhaltedose hier gemeint. Auch hier hat er wieder Tiere dabei, will sie Anne zeigen, aber jetzt ist es Anne genug. Sie nimmt den Eimer Wasser und kippt ihn Wilfried über den Kopf. Dann herrscht für einen Moment mal Stille. Die anderen Kinder kommen zurück, Julian lacht und sagt, da hat sich das Mäuschen in einen Tiger verwandelt. Diesen Ausspruch gibt es im Buch häufiger, da gibt es sogar ein Kapitel, das so ähnlich genannt wurde. Anne kann sich selbst nicht verstehen, wie sie so etwas Gemeines tun könnte, entschuldigt sich bei Wilfried, aber auch Wilfried ist jetzt normal und meint, Anne sei gar nicht so übel. Das heißt, die Fronten sind jetzt geklärt und der Babysitterjob für die fünf Freunde in der nächsten Zeit wird wohl recht einfach sein.
Jetzt vergehen einige Tage, ereignislos. Die fünf Freunde und Wilfried kommen anscheinend jetzt ganz gut miteinander aus. Eines Tages kommt Julian aber auf die Insel hinten in der Bucht zu sprechen. Man hat vom Haus am Hügel ja eine fantastische Aussicht und eben auch eine wunderbare Sicht auf diese Insel. Wilfried weiß über diese Insel allerdings auch nicht besonders viel zu berichten. Das Einzige, was er sagen kann, ist, dass König James II. Diese Insel im späten 17. Jahrhundert, was ja die Regierungszeit von James II. War, einer Familie geschenkt hat. Wilfried weiß allerdings, dass ein Golfplatz-Mitarbeiter namens Lukas früher auf dieser Insel als Wächter angestellt war und der könnte über die Geschichte der Insel natürlich mehr erzählen. Also machen sich die Kinder flugs auf zum Golfplatz, halten Lukas mal eben ein bisschen von der Arbeit ab, was dem aber eigentlich ganz gut zu Pass kommt. Und Lukas erzählt ihnen die Geschichte der Insel. Zunächst mal sagt er, die Insel hat viele Namen. Man nennt sie die klagende Insel, weil in den Klippen immer ein Wind ein klagendes, heulendes Geräusch verursacht. Manchmal heißt sie auch die flüsternde Insel, weil der gleiche Wind eben auch in den Baumwipfeln flüstert. Oder manche nennen sie auch die verbotene Insel, denn es gab immer schon Wächter, die Besucher ferngehalten haben. In alter Zeit gehörte diese Insel irgendwann mal einem alten Mann, der sich mitten im Wald ein riesiges Schloss gebaut hat und das mit Schätzen vollgestopft hat. Man spricht von goldenen Statuen, einem Bett aus purem Gold, Schmuck und kostbaren Waffen. Dieser Mann fiel dann allerdings in Ungnade beim König. Der König ließ die Insel stürmen, aber seine Männer haben im Schloss keinen einzigen von diesen sagenhaften Schätzen gefunden. Dann gibt es in der Geschichte einen Zeitsprung. In jüngerer Zeit gehörte die Insel einem alten, tierlieben Ehepaar, die ihre Ruhe haben wollten und deshalb Wächter aufgestellt haben, unter anderem eben auch Lukas. Und er schwärmt von den wunderbar zahmen Tieren, die, weil sie nie gestört wurden, überhaupt keine Scheu vor den Menschen hatten. Ihm sind ständig Kaninchen über die Füße gerannt oder Vögel um ihn herum geflattert. Das scheint also ein sehr angenehmer Job gewesen zu sein. Dieses alte Ehepaar scheint es jetzt aber auch nicht mehr zu geben. Heutzutage gehört die Insel einem Großneffen der beiden, der sich um die Insel aber überhaupt nicht zu kümmern scheint. In der Gegend gibt es allerdings immer noch das Gerücht, dass auf der Insel trotzdem noch Wächter vorhanden wären, die alle Leute, die sich der Insel nähern, verjagen. Ob die sagenhaften Schätze, die dieser alte Mann im Schloss angehäuft haben soll, noch da sind oder nicht, kann keiner sagen. Es ist auch nicht sicher, ob das wirklich so passiert ist oder ob das Ganze nur gut gemachtes Seemannsgarn ist, wie Lukas sich ausdrückt. Auf jeden Fall war es eine spannende Geschichte, die die Kinder sich angehört haben. Und jetzt lassen sie Lukas dann auch mal wieder weiterarbeiten. George würde gern mal heimlich auf die Insel fahren und sich nach den Schätzen umschauen. Wilfried ist auch ganz angetan und er würde gerne mal diese zahmen Tiere besichtigen. Man könnte ja ein Boot mieten und mal rüberfahren, aber Julian bügelt beide ziemlich rigide ab. Das schlagt euch mal schön aus dem Kopf. Wenn da wirklich Wächter sind, die auf uns schießen könnten, ist es viel zu gefährlich. Außerdem ist jetzt Mittagspause und wir gehen erstmal was essen.
Ich fand Dick in der Szene sehr gut, denn als George sagt, sie würde gerne mal rüberrudern, es wäre doch prima, sich das anzuschauen, kontert er sarkastisch, sehr prima, vor allem wenn die Wächter auf uns schießen. Ich kannte jetzt den Ausdruck sehr prima nicht und leider ist es mir noch nicht gelungen, Hand an das englische Buch zu bekommen. Ich würde gerne mal wissen, wie das dort im Original beschrieben ist. Auf jeden Fall wird sehr prima in Zukunft vielleicht mal in meinem aktiven Wortschatz auftauchen. Nach einer Mahlzeit und einem Mittagsschlaf wollen die fünf Freunde nun baden gehen. Wilfried kann allerdings nicht mit, er hat seine Drillerpfeife verloren, die er jetzt ganz aufgeregt sucht. Das Baden ist toll, allerdings ist der Sand so heiß, die fünf Freunde wollen sich gerne abkühlen. Und wie schön wäre es doch jetzt, wenn man auf dem Meer wäre und sich eine kalte Brise um die Nase wehen lassen könnte. Das geht glücklicherweise auch, denn in dem Hafen gibt es einen kleinen Bootsverleih und sie mieten sich das Boot Abenteuer. Was ich hier schön fand, sind die Details, denn es wird etwas länger über die Preisliste des Bootverleihs gesprochen. George sagt, dass es viel günstiger wäre, ein Boot für eine ganze Woche zu mieten, als für eine Stunde oder einen Tag. Wir erfahren, für eine Woche kostet das Boot ein Pfund und in der damaligen Zeit waren das 20 Schilling. Ein Tag kostet aber 10 Schilling, also ein halbes Pfund, also viel teurer relativ gesehen. Und eine Stunde ist Wucher, denn dazu müsste man 5 Schilling, also ein Viertelpfund, zahlen. Und da hat George natürlich recht, eine Woche ist viel günstiger. Die 5 Freunde mieten das Boot auch für eine Woche, haben aber im Moment gerade nicht genügend Geld dabei. Das ist aber nicht weiter wild. Der Bootsjunge gibt ihnen das Boot. Sie sollen das Geld einfach am nächsten Tag vorbeibringen.
Weitsichtigerweise packen sie jetzt auch noch ihre Klamotten ein. Es könnte ja auf dem Wasser doch dann gleich kalt werden. Und schippern also mit ihrem Boot namens Abenteuer in den Hafen hinaus. Julian hat allerdings die Strömungsverhältnisse unterschätzt. Sie sind ja schließlich nicht zu Hause in Kirin, wo er sich mit sowas auskennt. Und die Ebbe zieht sie sehr stark Richtung flüsternder Insel. Und mit einer großen Welle landen sie plötzlich auf dem Strand. Eigentlich wollten sie ja gar nicht auf die Insel. Aber jetzt, wo sie schon mal hier festsitzen, denn bevor nicht die Flut kommt und die Strömung wieder umkehrt, werden sie mit ihrem Ruderboot eher nicht wieder aufs Festland zurückrudern können. Dann könnten sie sich auf der Insel ja doch mal ein bisschen unverbindlich umsehen. Die Wächter besorgen sie immer noch ein bisschen, aber der Plan ist, naja, wir könnten ja einfach auf sie zugehen, ihnen sagen, wie es ist. Wir sind hier gestrandet, es war ein Unfall. Wir wollen ja hier nicht rumspionieren. Wir fragen einfach, ob die uns vielleicht helfen können. Sie ziehen das Boot also hoch in eine Höhle und machen sich auf den Weg über die Insel.
Die 5 Freunde wandern nun also durch den Wald und kommen irgendwann am Schlosshof an. Sie selbst sind aber noch unsichtbar unter Bäumen. Sie sehen eine große Steintreppe und da kommen 2 Gestalten herunter, die sich unterhalten. Das hört man im Hörspiel aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall finden die 5 Freunde die Gestalten so unfreundlich, dass sie von ihrem Plan, die um Hilfe zu bitten, Abstand nehmen. Sie gehen also wieder zurück, dahin, wo sie ihr Boot in der Höhle gelassen haben und wollen schnellstmöglich abhauen. Aber das geht leider nicht, denn das Boot ist weg. Sie fragen sich zuerst noch, ob das jetzt die richtige Höhle war. Aber im Buch wird erklärt, ja, denn die Kleider, die die Kinder vorher aus dem Boot rausgenommen haben und unter ein Gebüsch neben die Höhle gelegt haben, die wären noch da. Es ist also jetzt leider so, dass die Flut kam. Eine Flutwelle hat das Boot aus der Höhle herausgezogen und das ist jetzt irgendwo auf dem Meer oder im Hafen. Jetzt sind die 5 Freunde also wirklich gestrandet. Es macht sich ein bisschen Niedergeschlagenheit breit, denn was sollen sie jetzt tun? Ans Festland schwimmen, selbst wenn die Flut sie in die richtige Richtung treibt, ist viel zu gefährlich. Signalisieren, beim Winken, da wird sie keiner sehen. Sie könnten warten, bis es richtig dunkel ist, dann vielleicht ein Feuer anmachen. Das würde man vom Festland sehen. Allerdings könnten das auch diese unfreundlichen Männer sehen. Das geht also auch nicht so wirklich. Aber George hat eine gute Idee. Man könnte doch versuchen, das Boot der Männer, die auch hier auf der Insel sind, zu finden. Denn die müssen ja auch irgendwie hierher gekommen sein. Und weil die 5 Freunde ja in einer Notlage sind, können sie sich das Boot ausleihen. Sie machen sich jetzt also wieder auf. Und, wir haben es so verstanden, weil sie gehen jetzt in den Wald und eben nicht am Strand entlang, dass es möglicherweise so steile Klippen gibt, dass man gar nicht von einer Bucht in die andere kommen kann. Und deswegen müssen sie jetzt den Umweg über das Inland der Insel nehmen.
Sie gehen also durch den Wald, als sie auf einmal erschreckt stehen bleiben. Aber der Schreck dauert nicht lange, denn das, was sie da durch die Bäume schimmern sehen, sind nicht Menschen, die dort stehen, sondern eine Reihe von Statuen. Mitten im Wald. Die scheinen da auch schon länger zu stehen. Manche sind schon ganz mit Moos bewachsen. Also die Kinder wundern sich auch, was diese Statuen hier mitten im Wald machen. Sie vermuten allerdings, dass die zu diesen Kostbarkeiten gehören, von denen Lukas ihnen erzählt hat. In der Nähe gibt es auch einen Schuppen und als sie den inspizieren, finden sie dort einige Transportkisten, in denen weitere Kunstgegenstände offenbar fachmännisch verpackt werden in Sägespäne. Irgendjemand scheint also die Kunstschätze von der Insel, die es tatsächlich gibt, gerade fortschaffen zu wollen, um sie irgendwie zu Geld zu machen. Die Kinder vermuten, dass die Finstermänner, die sie da am Schloss gesehen haben, da wohl irgendwie mit drin hängen. Aber wahrscheinlich gibt es da dann auch noch einen Boss, der sie dazu angestiftet hat. Jetzt macht sich Timmy bemerkbar, er fängt an zu winseln und George erkennt, oh, der arme Kerl hat seit Stunden nichts getrunken, der ist einfach sehr durstig. Das Problem ist, wo kriegen wir denn hier jetzt Wasser her? Im Schlosshof gibt es wahrscheinlich eine Pumpe, aber den komischen Finstermännern wollen wir lieber nicht über den Weg laufen. Glücklicherweise gibt es aber auch in der Nähe dieses Schuppens, den sie gerade entdeckt haben, noch einen Ziehbrunnen. Glücklicherweise ist da auch noch ein Eimer da. Sie könnten also einfach den Eimer runterlassen und Timmy einen Schluck Wasser raufholen. Das Problem ist nur, dass die Winde so verrostet ist, dass sie so schwergängig und ruckelig ist, dass der Eimer leider vom Haken springt. Na, kein Problem, Dick sagt, ich lasse mich einfach am Seil runter und hole den Eimer wieder rauf, dann kann Timmy endlich etwas zu trinken kriegen. In dem Moment habe ich mich gefragt, wie funktioniert eigentlich so ein Ziehbrunnen? Prinzipiell ist es natürlich so, dass ich da einen Eimer runterlasse und dann mit einer Winde den Eimer wieder hochhole, da ist Wasser drin und somit komme ich an mein kühles Getränk. Aber wie genau funktioniert das eigentlich, dass das Wasser in diesen Eimer kommt? Ist es ein Holzeimer, der so viel Auftrieb hat, dass er schwimmt? Also wenn ich den einfach am Seil runterlasse, dann schwimmt er auf dem Wasser. Wie soll da überhaupt Wasser reinkommen? Funktioniert das dadurch, dass der irgendwie asymmetrisch aufgehängt ist, also auf dem Wasser umkippt und wenn ich Glück habe, schwappt dann irgendwie so ein Schluck Wasser rein? Aber dann wird der Eimer doch nie voll und ich muss mich hier zu Tode duddeln, bis ich da irgendwie meine substanzielle Menge Wasser rausgezogen habe. Die Alternative wäre natürlich, dass es ein Metalleimer ist, der an sich selbst sinkt, wenn er auf die Wasseroberfläche trifft. Und sobald er unter der Wasseroberfläche ist, ziehe ich ihn dann wieder hoch und dann ist er natürlich randvoll mit Wasser. Das wäre allerdings blöd, wenn der mir dann vom Haken springt, denn bevor Dick da runterklettern kann, wird er natürlich abgesoffen sein und der ganze Grund des Brunnens liegt dann voll mit irgendwelchen vom Haken gesprungenen Metalleimern. Das kann ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache sein. Also ich glaube, ich würde mir so behelfen, dass ich tatsächlich einen Metalleimer nehmen würde, den dann aber fest mit dem Seil verbinde, also da einen starken Knoten drum mache, sodass der Eimer gar nicht mehr vom Brunnen oder von diesem Seil zu lösen ist. Ich ziehe mir also mein Wasser hoch und muss das Wasser dann praktisch in einen mitgebrachten Eimer umkippen, den ich dann in meine Küche tragen kann und der Metalleimer bleibt einfach am Brunnen.
Wie so ein Ziehbrunnen funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht wird auch einfach der Eimer an der Schnur hin und her gewedelt und macht dann quasi Wellen, die dann irgendwann in den Holzeimer oder was auch immer reinschwappen. Und sobald er ein bisschen Gewicht hat, geht er ein bisschen tiefer, weil der Auftrieb ja dann geringer wird. Das weiß ich auch nicht. Was ich mir hier aber gedacht habe, ist, wir haben ja jetzt zwei Brunnen in dieser Geschichte. Eine am Haus am Hügel und eine jetzt hier auf der Insel. Und in England von Enid Blytons Zeiten war ja ganz England unterkellert, untertunnelt. Es gibt ja überall Geheimgänge in allen möglichen Täfelungen. Ich hatte jetzt hier die Vermutung, weil ich die Folge vorher ganz, ganz selten gehört habe und alles wieder vergessen hatte, dass das jetzt der Fluchtweg der fünf Freunde sein wird. Die finden jetzt vielleicht hier im Brunnen einen Geheimgang, der sie zum Haus am Hügel führt und alle sind gerettet. Sie lassen Dick jetzt am Seil hinunter in den Brunnen und er kann den Eimer greifen, mit Wasser füllen, soweit alles okay. Als sie ihn dann hochziehen, ruft er aber leise etwas und die anderen pausieren kurz. Es geht weiter nach oben und Dick erzählt ihnen, er hat eine Entdeckung gemacht, denn in dem Brunnen gäbe es eine Tür. Und dann dachte ich mir, okay, meine Spekulation von vorher, die scheint sich zu bewahrheiten. Da ist wirklich ein Geheimgang. Er hat an der Tür rumgerüttelt und dann ist ein metallener Riegel, der wohl rostzerfressen war, abgefallen. Aber er hat die Tür so noch nicht aufbekommen. Er möchte noch einmal runter. Er nimmt ein Taschenmesser mit. Vielleicht kann er damit die Tür oder die Türritzen irgendwie so behandeln, dass die Tür aufgeht. Und Julian meint noch, nimm noch die Taschenlampe mit.
Und da habe ich mich jetzt gefragt, wo Julian eigentlich die Taschenlampe plötzlich her hat. Aus dem Buch habe ich immerhin erfahren, okay, die Klamotten, die sie ins Boot geworfen haben, die sind noch da. Ich dachte eigentlich, dass alles mit dem Boot ja verschwunden ist. Aber selbst wenn alles, was sie zum Tag am Strand mitgenommen haben und aus dem Boot ausgeladen haben, ihnen zur Verfügung steht, dann muss ich mich dann trotzdem noch fragen, warum nehme ich denn eigentlich für einen Nachmittag am Strand eine Taschenlampe mit? Aber gut, vielleicht bin ich da einfach zu wenig Detektiv und bei Detektiven gehört das einfach zum guten Ton. Sobald ich das Haus verlasse, habe ich gefälligst meine Taschenlampe, meine Lupe, mein Fingerabdruckset, einen Bindfaden, einen Kompass und was weiß ich noch alles in meinen Hosentaschen. Keine Ahnung, wie groß die Hosentaschen damals gewesen sind.
Dick als Bergsteiger wird nun also noch einmal runtergelassen und er schafft es, die Tür zu öffnen und ist total verblüfft, denn was er sieht, sind goldene Statuen. Es sieht jetzt also so aus, als ob die fünf Freunde die Schatzkammer gefunden hätte, wo diese ganzen ominösen Schätze, die ja schon vom Klappentext angekündigt wurden, von dem alten Mann versteckt worden waren, sodass die damaligen Schergen des Königs sie nicht gefunden haben. Die anderen fünf Freunde wollen sich das auch alles anschauen, aber dazu kommen sie im Hörspiel zumindest nicht, denn plötzlich gibt Timmy Gebell von sich und wer steht vor ihnen? Wilfried. Denn Wilfried hat sich Sorgen gemacht, als die fünf Freunde so lange nicht zurückgekommen sind von ihrem Badeausflug. Er ist wohl in den Hafen gegangen und dort hat die Flut das Boot Abenteuer ohne fünf Freunde an Land gespült und da hat er sich zusammengereimt. Die Kinder haben wohl das Boot nicht gut genug festgemacht, sodass die Flut es weggetrieben hat und für Wilfried war klar, die fünf Freunde sind auf der Insel gestrandet. Er hat sich selbst ein Boot gemietet, wie er es vorher schon mal angekündigt hat und ist jetzt auch herübergerudert. Und jetzt beginnt das Abenteuer wirklich, denn jetzt hätten die fünf Freunde die Möglichkeit, von der Insel zum Festland zurückzukommen. Aber jetzt, wo sie die Entdeckung mit der Schatzkammer gemacht haben, wollen sie nicht mehr. Jetzt wollen sie da bleiben und das Rätsel lösen. Was mir hier gut gefallen hat, waren die Geräusche. Ich habe mich dann immer gefragt, wie man denn sowas in der Produktion macht. Gab es da wirklich eine alte, rostzerfressene, schwergängige Winde im Produktionsstudio und die Kinder mussten da rumduddeln und stöhnende Geräusche von sich geben, weil das klang alles ziemlich echt.
Wilfried hat noch gut mitgedacht. Er ist nämlich nicht nur mit einem Boot rübergerudert, um die fünf Freunde abzuholen. Er hat auch noch was zu essen mitgebracht. Deshalb halten sie jetzt erstmal ein lukullisches Mahl ab. Ich glaube kaum, dass ich diesen Ausdruck als Kind verstanden hätte. Und danach sind sie alle müde und wollen eine Runde schlafen. Da habe ich mir auch gedacht, na, ihr habt Nerven. Ihr habt hier gerade ein Geheimnis entdeckt und so finstere Männer, denen ihr eigentlich aus dem Weg gehen wollt. Und da legt ihr euch einfach mal gemütlich hin zum Schlafen. Andererseits habe ich mir dann später zusammengereimt, wenn Wilfried jetzt auf die Insel gerudert ist, dann wird vermutlich schon wieder Ebbe sein. Das heißt, sie können jetzt gar nicht direkt abhauen, sondern werden wieder warten, bis sich die Strömungsverhältnisse umgedreht haben. Und wenn sie sowieso warten müssen, dann können sie auch eine Runde schlafen. Dass der Tag jetzt mittlerweile schon relativ lang ist und schon gefühlt dreimal Ebbe und Flut sich abgewechselt haben, das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Außerdem glauben die fünf Freunde eben auch, sich erlauben zu können, eine Runde zu schlafen. Immerhin ist ja Timmy bei ihnen, der wird schon aufpassen und sie rechtzeitig warnen, falls sich irgendjemand anschleichen will. Als sie nach ihrem Schläfchen aufwachen, stellen sie allerdings fest, Wilfried ist verschwunden. Der hat auf eigene Faust die Insel erkundet und man hört von Ferne, er hat eine Auseinandersetzung mit zwei Männern. Ob das die gleichen sind, die wir schon vom Schlosshof kennen, kommt hier nicht wirklich raus. Es ist auch gut gemacht, es ist nämlich sehr leise aufgenommen. Also es ist wirklich in einiger Entfernung und die fünf Freunde müssen schon die Ohren spitzen, um die Unterhaltung verfolgen zu können. Die Männer wollen also von Wilfried wissen, was machst du hier, wo sind deine Freunde, du bist doch hier keineswegs alleine hergekommen. Aber er kann sie davon überzeugen, er interessiert sich nur für zahme Tiere, auf der Insel soll es doch so viele davon geben, er ist einfach nur alleine rübergerudert. Das kann er auch beweisen, dass er total tierlieb ist. Er hat nämlich einen verletzten Igel in der Tasche, den er pflegt. So viel also zum Fassungsvermögen der Hosentaschen. Wenn man da einen Igel mit sich rumschleppen kann, dann fällt wahrscheinlich auch eine Taschenlampe nicht mehr weiter auf. Und die beiden Männer, die nicht wirklich die hellsten zu sein scheinen, glauben ihm das jetzt einfach, lassen ihn laufen mit der Maßgabe, ja, aber ruder bitte sofort zurück. Wilfried gesellt sich also zu den fünf Freunden zurück und berichtet, was er entdeckt hat, während die anderen gepennt haben. Er hat nämlich wahrscheinlich den offiziellen Eingang zu der Schatzkammer entdeckt. Dieser komische Hinterausgang zum Brunnen war wahrscheinlich ja nur eine Art Notausgang. Er hat aber gesehen, dass vier Männer, so viel also dazu, mindestens so viele treiben sich auf der Insel jetzt schon rum, aus einer Öffnung in den Klippen gekommen sind, dort ganz viele Transportkisten rausgeschleppt haben, die sie am Strand aufgestapelt haben. In der Ferne war auch ein Frachtschiff zu sehen. Man geht jetzt davon aus, dass die Männer wohl auf passende Strömungsverhältnisse warten, um die Schätze mit einem Ruderboot zu diesem Frachtschiff rudern zu können. Die anderen Kinder wollen sich diesen Ausgang auch noch mal genauer ansehen. Allerdings warten sie dazu lieber, bis es dunkel geworden ist.
Dann ist die Zeit zur Untersuchung des Klippeneingangs gekommen. Sie klettern vorsichtig hinunter. Julian geht zuerst rein, peilt die Lage, scheint aber alles ruhig zu sein. Im Moment sind die Männer wohl nicht drin. Die fünf Freunde und Wilfried schleichen also den Gang hinauf. Es ist ein Gang, in dem auch ein kleiner Fluss plätschert und das Geräusch finden sie schön. Anne meint, dass man in Richtung des Schlosses geht, was ja auch Sinn macht, denn wenn dieser Gang zur Schatzkammer führt, die ja zumindest irgendwo inmitten der Insel ist, muss es natürlich vom Strand weggehen. Nach einer unbestimmten Zeit kommen sie dann auch an eine eisenbeschlagene Tür, die offen steht. Und dahinter ist ein riesiger Raum. Und sie haben die Schatzkammer gefunden, denn man sieht Kunstschätze ohne Ende, Tierfiguren aus Jade, goldene Statuen und auch das schon beschriebene goldene Bett. Das gefällt N so gut, dass sie sich auf die Matratze setzt, aber die ist so alt und zerfressen, die bricht unter ihr zusammen. Nur das goldene Bettgestell bleibt noch übrig. Die Kinder wundern sich, und jetzt fällt ein Satz, den man im Hörspiel so eigentlich nicht verstehen kann, warum die Polizei denn damals diese Schatzkammer nicht gefunden hat. Ich dachte zuerst, Polizei, naja, vielleicht sind damit die Schergen gemeint des Königs, der damals die Insel quasi wieder enteignet hat. Aber es gibt da im Buch eine Geschichte. Als sie nämlich Lukas befragen auf dem Golfplatz, befragen die fünf Freunde danach auch noch einen anderen Golfplatzbesucher. Und der erzählt ihnen davon, dass vor einiger Zeit zwei Leute von einem, ich glaube, Londoner Museum da waren. Die sind auf die Insel gerudert mit einer weißen Fahne, damit klar wird, sie haben nichts Böses im Sinn. Und die wollten sich nach den Kunstschätzen erkundigen, beziehungsweise nach ihnen suchen. Aber deren Boot hat man Tage später ohne die Männer treibend auf dem Meer wiedergefunden. Von den Männern fehlt jede Spur. Und da wurde natürlich die Polizei eingeschaltet. Und weil die ja wussten, dass die Männer auf die Insel gehen, haben die höchstwahrscheinlich damals auch das Schloss durchsucht, aber keinen Geheimgang vom Schloss zu eben dieser Schatzkammer gefunden. Und den Klippeneingang, den konnten sie wahrscheinlich nicht finden, denn die fünf Freunde haben, als sie eingestiegen sind, gesehen, da gibt es einen großen Geröllhaufen nebendran. Und das sieht ein bisschen so aus, als ob da vielleicht auch eine Flutwelle die Steine erst vor einiger Zeit weggespült hätte. Und die könnten ja möglicherweise vor dem Klippeneingang gelegen haben, sodass das damals gar nicht offen zugänglich war.
Nachdem sie jetzt also anscheinend das Geheimnis der Insel aufgedeckt haben, bläst Julian zum Rückzug. Aber bevor sie wieder in den Gang verschwinden können, hören sie Geräusche. Zwei Männer tauchen auf. Die beiden reden sich gegenseitig mit Emilio und Carlo an. Sie wollen noch ein paar Kunstschätze verpacken, denn heute Nacht kommt der Chef. Als sie sich also in diesem Keller umtun, um weitere Kisten einzupacken, entdecken sie blöderweise die Kinder, die sich hinter diesen Kisten versteckt haben. Julian berichtet jetzt wahrheitsgemäß, dass sie einen Bootsunfall hatten, auf der Insel gestrandet sind und nur ganz zufällig hier in der Schatzkammer gelandet sind. Und Carlo meint dann ganz süffisant, ja, dann habt ihr eben zufällig den größten Fehler eures Lebens gemacht. Wir müssen euch jetzt leider einsperren, bis wir hier unseren Auftrag ausgeführt haben. Emilio mahnt dann nochmal zur Eile. Sie müssten ja zusehen, dass sie ihren Kahn kriegen. Also ich gehe davon aus, dass es hier weiterhin um die Strömungsverhältnisse geht, die passen müssen, damit man von der Insel zu dem ankernden Frachtschiff rudern kann. Und die beiden verlassen also mit weiteren Kisten, die sie sich aufgeladen haben, die Schatzkammer und verriegeln die Tür hinter sich.
Nachdem die Kinder nun also in der Schatzkammer eingesperrt sind, kommt von Dick ein Satz, den ich im Hörspiel jetzt nicht verstanden habe. Er freut sich nämlich, dass man jetzt endlich nicht wie die Ölgötzen weiter rumstehen muss. Vom Buch her wird das etwas verständlicher, denn als die Ganoven die Kinder eingesperrt haben, ist Julian der Meinung, die stehen bestimmt draußen vor der Tür und belauschen uns. Seid mal ruhig. Und dann müssen die Kinder für eine gewisse Zeit ganz mucksmäuschenstill rumstehen, bis Julian der Meinung ist, Carlo und Emilio sind jetzt wirklich abgedampft. Und als er dann das Zeichen gibt, dass man sich wieder bewegen kann und reden kann, da kommt von Dick dieser Satz.
Aha, das erklärt also einiges. Ich habe mir das mit den Ölgötzen so zusammengereimt, dass die Kinder sich irgendwo hinter den Kisten versteckt haben und Emilio und Carlo jetzt schon mehrmals diesen Gang hin und her gelaufen sind, sich jedes Mal eine Kiste geschnappt haben, die zum Strand getragen, wieder zurückgekommen, die nächste Kiste rausgetragen. Und die Kinder sich halt die ganze Zeit nicht getraut haben, sich zu rühren. Und sie konnten ja auch nicht weg, weil sie sonst im Gang Emilio und Carlo ja wieder begegnet wären. Und irgendwann sind die Kisten halt so weit weggeräumt, dass das Versteck nicht mehr ausreicht und die Kinder dann erst entdeckt werden. Und dann können sie sich natürlich wieder bewegen, während sie im Versteck die ganze Zeit wie die Ölgötzen rumgestanden haben. Aber die Situation aus dem Buch erklärt es natürlich auch.
Bei einem Teil der Kinder macht sich jetzt Niedergeschlagenheit breit, denn wie sollen sie wegkommen? N allerdings ist total cool und das hört man auch gut an ihrer Stimme. Sie ist nämlich ganz fröhlich und sagt, wir hauen einfach ab. Denn sie ist die Einzige, die daran gedacht hat, dass die Schatzkammer ja noch einen zweiten Ausgang hat, nämlich den Ausgang zum Brunnen, den Dick entdeckt hat. Sie schauen also an die Decke und da sehen sie wirklich eine kleine Tür, die man gar nicht erkennt. Man denkt, wenn man einfach nur so flüchtig drüber schaut, das sei ein Luftschacht. Also wird flugs jetzt die Schatzkammer ein bisschen umgeräumt, Tische und Kisten zusammengeräumt, sodass man an diese Tür rankommt. Das klappt auch. Die ist etwas schwergängig, sie müssen sie also mit etwas Kraft aufstoßen. Und sie haben Glück, denn das Seil hängt tief im Brunnen. Es wurde jetzt weder im Hörspiel noch im Buch explizit gesagt, dass die Kinder das Seil wieder abrollen. Aber es gibt im Buch eine Stelle, als Dick in der Hälfte des Brunnens anhalten will, damit er die Tür untersuchen kann, dass Julian und George, die die Winde betreiben, das Seil irgendwo festmachen müssen, damit das Seil nicht automatisch abrollt. Wir vermuten daher, dass das Seil einfach wirklich immer unten im Brunnen hängt. Und das kommt den fünf Freunden jetzt natürlich zu Pass. Denn wie sie sonst die Brunnenwand hätten raufklettern wollen, das wäre schwierig geworden. Es gibt zwar wohl das ein oder andere Steigeisen, aber nicht mehr besonders viele. Und wirklich vertrauenerweckend sehen die auch nicht aus. Denn der Riegel, das haben wir erfahren, von der Tür, der ist rostzerfressen und ja in den Brunnen reingefallen. Jetzt wird die zeitliche Abfolge aber wichtig. Denn Julian, Wilfried und Anne können das Seil hochklettern bzw. hochgezogen werden. Dann aber kommt einer der Ganoven zurück. George hetzt irgendwie Timmy auf ihn, der stolpert oder schlägt sich den Kopf an. Auf jeden Fall wird er niedergestreckt und ist ohnmächtig. George und Timmy können aber das Seil nicht hoch. George könnte es, aber wie sie Timmy da hochkriegen soll, weiß sie nicht. Und an den Eimer denken die Kinder in diesem Moment nicht. Deswegen entscheiden sich die beiden, durch den Gang zu dem Klippenausgang zu gehen und sie verlassen auch die Schatzkammer. Das alles passiert recht schnell hintereinander. Dann kommt der zweite Ganove in die Schatzkammer, sieht, wie Dick am Seil hochklettern will, beziehungsweise gerade durch die Brunnentür raus. Dick tritt auf den Tisch, der neben ihm steht, der fällt dem zweiten Ganoven auf den Kopf und der ist dann auch ohnmächtig.
Wie George jetzt an diesem zweiten Ganoven vorbeigekommen ist, warum die sich im Gang nicht begegnet sind, bleibt völlig offen, da sagt auch das Buch nichts dazu. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Abzweigungen oder Ausbuchtungen im Gang, wo George sich versteckt hat, aber wie gesagt, das ist pure Spekulation. Die Kinder kommen jetzt also auf verschiedenen Wegen, entweder durch den Klippengang oder eben durch den Brunnen, wieder in der Bucht am Strand zusammen. Und Anne möchte jetzt endlich von dieser blöden Insel, wo sie überhaupt nie hin wollte, runter. Sie ist müde, sie hat Hunger, sie will in ihr Bett und schlafen. Dick ist da ein bisschen widerwillig und meint, er hat aber gar keine Lust, jetzt stundenlang zu rudern und dann noch irgendwie den Hügel raufzuklettern. Er schlägt vor, doch erstmal noch mal ein Nickerchen zu machen. Schon wieder. Anne will davon aber gar nichts wissen und meint, ja, wenn ihr keine Lust habt, dann fahre ich eben alleine. Und das scheint sie wahrzumachen. Sie geht wohl schon mal voran in Richtung Wilfrieds Boot. Und man hört dann nur von Weitem, wie sie eine Auseinandersetzung mit zwei Männern hat, die anscheinend das Boot gerade ins Meer rausschieben wollen, um die Kinder schon wieder auf der Insel einzusperren. Diese Männer haben jetzt keine Sprechrolle mehr. Aber da ich mal davon ausgehe, dass Emilio und Carlo wahrscheinlich noch K.O. im Schatzkeller liegen, sind das wohl wieder die Finsterlinge aus dem Schlosshof. Timmy kommt Anne zur Hilfe. Er kann die Männer in die Flucht schlagen, die mit ihrem eigenen Boot türmen. Und die anderen Kinder kommen jetzt auch dazu und Julian konstatiert, oha, das Mäuschen hat sich schon wieder in einen Tiger verwandelt. Und in Gestalt des Tigers kann Anne sich jetzt tatsächlich auch durchsetzen. Sie fahren sofort zurück. Es ist nicht mehr die Rede davon, erst noch ein Nickerchen zu halten. Und die Kinder informieren auf dem Festland auch sofort die Polizei, dass auf der Insel da Ganoven ihr Unwesen treiben. Die Polizei schickt dann in derselben Nacht auch noch Männer auf die Insel und sie kann die Handlanger stellen, die immer noch anscheinend im Pendelverkehr zu diesem Frachtschiff unterwegs sind und noch weitere Kisten dorthin rudern wollten. Der Erzähler fasst zusammen, dass diese Männer festgenommen wurden. Ob der Drahtzieher, den ich auf dem Frachtschiff vermute, jetzt auch ins Netz der Polizei gegangen ist oder ob der entkommen ist, bleibt allerdings offen. Und wenn er entkommen ist, dann ja wahrscheinlich auf dem Frachtschiff und damit sind dann wohl auch ein Teil der Schätze, nämlich die, die schon an Bord waren, verloren. Und dann kommt noch der Schlusssatz des Erzählers, dass die fünf Freunde und Wilfried noch einige ereignislose Tage im Haus am Hügel verleben und die wunderschöne Aussicht über die ganze Bucht genießen.
Dann kommen wir nun zu unseren Kategorien, die Fallrelevanz. Ich finde, N war hier die wichtigste. Zum einen nordet sie Wilfried ein, als sie sich das erste Mal in einen Tiger verwandelt. Der hätte ihnen sonst das Leben im Haus am Hügel wahrscheinlich zur Hölle gemacht. Außerdem sorgt sie auch dafür, dass die fünf Freunde was zu essen haben und es auch bei Unterkunft. Sonst wären sie in diesem Hexenhäuschen wahrscheinlich im Dreck erstickt. Sie ist auch die Einzige, die kühlen Kopf behält und sofort weiß in der Schatzkammer, als sie eingesperrt sind, dass sie problemlos wieder rauskommen. Es gibt ja den Brunnenausgang. Und mit Timmys Hilfe verjagt sie die beiden Ganoven, die ja die einzige Fluchtmöglichkeit der Kinder, Wilfrieds Boot, zerstören wollten. Julian ist auf der einen Seite wichtig, er muss nämlich die ganzen körperlichen Dinge machen, er muss klettern und die Winde betätigen. Allerdings, obwohl er der Älteste ist, hat er auch die ein oder andere Sache, die er nicht so gut kann, was er selbst aber auch zugibt. Er unterschätzt nämlich zweimal die Strömungsverhältnisse. Einmal treibt die Elbe das Boot der Kinder ja zuerst auf die Insel und dann hat er nicht dran gedacht, dass die Flut das Boot aus der Höhle auch wieder rausspülen könnte. Dick entdeckt den Brunneneingang, als er im Brunnen hängend das Wasser für Timmy raufholen wollte. Und Wilfried ist auch noch recht wichtig. Durch seinen Alleingang auf der Insel findet er ja den Zugang über die Klippen raus. Und außerdem ist er auch derjenige, der die fünf Freunde rettet, weil er ja mit dem Boot rüberkommt.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe einige Fragen zur zeitlichen Abfolge der Ereignisse. Lukas erzählt uns ja, dass ein alter Mann dieses Schloss auf der Insel erbaut hat. Mir ist nicht ganz klar, ob das wirklich schon zur Zeit James II., also im späten 17. Jahrhundert, passiert ist. Denn Wilfried hat uns vorher erzählt, James II. Soll seiner Familie diese Insel geschenkt haben. Das kann natürlich schon Generationen vor dem Bau des Schlosses gewesen sein. Außerdem fiel er in Ungnade beim König. Das kann natürlich auch, weiß ich nicht, George V. gewesen sein. Das muss nicht mehr James II. Gewesen sein. Das ist alles irgendwie ein bisschen schwammig. Außerdem habe ich mich gefragt, wer, wann und warum diese Statuen in den Wald gestellt hat, die die Kinder als erstes entdecken. War das auch dieser Erbauer des Schlosses, der die Schätze da angehäuft hat? Aber warum stellt er die Statuen in den Wald? War sein Schatzkeller schon voll und er hatte keinen Platz mehr und hat sie deshalb in den Wald gestellt? Oder hat irgendjemand später die Statuen ausgelagert, weil er die doof fand? Warum überhaupt sollte man diese Statuen mitten in den Wald stellen? Und schließlich, wer hat jetzt genau wann diesen Geheimgang entdeckt und beschlossen, die Schätze aus der Schatzkammer zu plündern? Anscheinend war die Insel ja sich selbst überlassen, nachdem das tierliebe Ehepaar da nicht mehr war und der Großneffe die Insel geerbt hatte. Ist zu dieser Zeit dann irgendjemand, der von den Gerüchten der Schätze gehört hatte, auf der Insel, die frei zugänglich war, weil ja keine Wächter mehr aufgestellt wurden, gelandet und hat da rumgeschnüffelt, um zu sehen, ob er die Schätze finden kann? Dann seinerseits Wächter aufgestellt, weil das scheint ja doch auch eine längere Zeit schon so zu gehen, sonst wüssten die Leute im Ort, Lukas und so weiter, ja nicht, dass es immer noch Wächter geben soll. Also hat dieser jemand jetzt monatelang oder wie lange auch immer auf der Insel nach den Schätzen gesucht, bis dann irgendwann zufälligerweise diese Flut den Geheimgang, Ausgang freigelegt hat. Dann hat er den Schatzkeller entdeckt. Und dann hat er noch ein paar Männer angestellt, die ganzen Schätze zu verpacken und abzutransportieren. Und außerdem auch noch, es wird zwischendurch mal behauptet, wahrscheinlich hat der Großneffe, dem die Insel jetzt gehört, überhaupt keine Ahnung von dem Treiben. Das ist natürlich auch durch nichts bewiesen. Vielleicht ist das ja genau der, der hinter diesem Abtransport der Schätze steckt. Also in der Backstory gibt es da, glaube ich, noch ein bisschen was zu erklären.
Wenn du dich Dinge über die zeitliche Abfolge gefragt hast, so habe ich mich Dinge über die Örtlichkeiten hier gefragt. Wir haben einen Schatzkeller und es gibt einen Ausgang zu einem Brunnen und einen zu einem Geheimgang auf den Strand hinaus. Aber gibt es auch einen weiteren Gang zum Schloss? Wo genau befindet sich denn diese Schatzkammer? Es ist manchmal die Rede davon, dass das ein Kellerraum ist. Kellerraum für mich heutzutage ist natürlich genau unter dem Wohnraum. Befindet sich die Schatzkammer jetzt genau unter dem Schloss? Das passt aber eigentlich nicht damit zusammen, dass sie ja den Brunnen im Wald gefunden haben. Ist also die halbe Insel hier unterkellert? War die Schatzkammer schon immer als Schatzkammer künstlich hergestellt worden? Es wurde uns ja erklärt, dass der Ausgang zum Brunnen oben an der Decke war. War vielleicht die Schatzkammer früher so eine Art Zisterne und der Brunnen quasi nur eine Ausbuchtung davon? Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, da könnte man noch gut Schätze verstecken. Wir legen jetzt diese Zisterne mal trocken und bauen eine Tür zum Brunnen ein. Und was man sich da natürlich dann auch fragen muss, wie kamen denn die Schätze in die Schatzkammer? durch den Brunnen runterlassen? Ja, wohl eher nicht. Vom Schloss zum Strand tragen und dann den Klippenweg rauf, das wäre auch sehr, sehr umständlich. Also gibt es wohl möglicherweise doch einen Zugang zum Haus. Aber kann man da dieses goldene Bett rübertragen, von dem wir ja im Hörspiel erfahren, dass da 6 Personen drin schlafen können? Das wird ziemlich breit sein. Kann man das auseinanderbauen, so wie man heutzutage ein Bett auseinanderbaut, wenn man umzieht? Und vor allem, warum soll man, wenn man in eine Schatzkammer ein goldenes Bett stellt, die versiffte Matratze, wer auch immer da drauf gelegen hat, mit in die Schatzkammer legen? Und was dann dazu noch kommt ist, es gab ja auch Kunstschätze in Transportkisten in dem Schuppen, der neben dem Brunnen gestanden hat. Wie sind die denn da hingekommen? Warum wurden die, wenn man die vielleicht in der Schatzkammer gefunden hat, nicht einfach dort verpackt, sondern irgendwie rausgeräumt und in einem Schuppen verpackt? Hat man die über den Brunnen hochgezogen? Das kann aber eigentlich auch nicht sein, denn Carlo und Emilio zumindest wissen ja nichts von dem Ausgang, weil sie die Kinder ja einsperren dort.
Dann habe ich mich gefragt, wem gehören die Schätze denn eigentlich? Also der Drahtzieher hat sie unrechtmäßig von der Insel runterschaffen und zu Geld machen wollen. Aber wem hat er die eigentlich gestohlen? Gehören die dem derzeitigen Besitzer der Insel, diesem Großneffen der tierlieben Alten? Ich hätte ja fast vermutet, dass der alte Mann, der das Schloss erbaut hat und dann in Ungnade beim König fiel, daraufhin enteignet wurde. Damit fallen die Kunstschätze wieder an die Krone. Und wenn die Insel dann später anderweitig wieder verschenkt, verpachtet, verlehnt, wie auch immer man das bezeichnen will, wird, gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich das tierliebe Ehepaar mit dem Erbauer des Schlosses überhaupt nichts mehr zu tun hat, von den Schätzen auch nie was wusste und insofern der Großneffe als Erbe von diesen tierlieben Leuten mit den Schätzen auch nichts am Hut hat. Also gehören die Kunstschätze wirklich immer noch der Krone und ist ein Stehlen derselben dann Hochverrat?
Ich habe mich dann zum Schluss als Kontrast zum Hochverrat noch gefragt, zahlen die 5 Freunde denn dem Bootsverleiher den Pfund, dass sie für das Mieten des Bootes für eine Woche noch schulden, beziehungsweise den Restbetrag? Das lässt uns der Erzähler nicht wissen.
Kommen wir zum Fazit. Bei näherer Beschäftigung mit der Folge bin ich jetzt doch auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Die sind mir früher allerdings nie aufgefallen. Im Grunde ist es ja auch gar kein Fall. Die 5 Freunde geraten nur zufällig auf die Insel, haben eigentlich erstmal gar kein Interesse zu ermitteln, sind die ganze Zeit über recht passiv. Man denke nur daran, dass sie 2-mal auf der Insel schlafen wollen. Es ist eigentlich daher eher eine Abenteuer- als eine Kriminalfolge. Und dazu finde ich auch noch, dass das Ende recht abrupt erfolgt. Also sie sind von der Insel runter, dann fasst der Erzähler noch 2 Sätze zusammen und dann ist plötzlich zu Ende. Aufgrund all dieser Dinge kann ich objektiv gesehen der Folge jetzt eigentlich nicht mehr als ein Neutral geben, da sie aber doch einen dicken Nostalgiebonus hat, mich immer noch gut unterhält und ich Marek Harloff, den Sprecher von Wilfried, einfach gut finde und gerne höre, kriegt sie auf jeden Fall eine Tendenz nach oben.
Mein Fazit. Ich habe ja schon angesprochen, dass es so eine Art widerwillige Abenteuerfolge ist. Ich kannte das jetzt von den 5 Freunden so nicht. Ich dachte, die freuen sich immer auf Abenteuer. Aber hier muss man sie ja quasi erst durch einen Wink des Schicksals dazu bringen, überhaupt nach den Schätzen zu suchen, per Zufall auf die Insel. Und erst als sie wieder runterkommen, wollen sie das Abenteuer wirklich annehmen. Das fand ich ungewöhnlich, aber durchaus gar nicht schlecht, denn so ist es vielleicht im wirklichen Leben auch. Was mir gut gefallen hat, sind die Geräuschszenen, gerade am Brunnen, das Quietschen, das Stöhnen der Kinder. Man merkt wirklich, wie sie sich anstrengen. Das ist sehr gut gemacht. Auch die Brandung bzw. das Heulen im Wald war gut. Man hat immer gehört, wo die Kinder sind. Wenn sie vom Strand wegging, wurde die Brandung leiser. Und als sie wieder zurück zur Höhle ging, wo ihr Boot war, wurde es lauter. Das hat mir gefallen. Ich finde es ja eh immer gut, wenn N der Boss bzw. die Hauptperson ist. Das war auch hier der Fall. Das war mir so gar nicht bewusst in den alten 5-Freunde-Folgen. In den neueren, die wir besprochen haben, ist es ja öfters der Fall, dass N mehr oder weniger die Chefin ist. Im Gegensatz zu dir fand ich das Ende eigentlich gar nicht schlecht, denn es wird in der Geschichte das beschrieben, was fallrelevant ist. Und nachdem sie ihr Boot gerettet haben, bzw. Timmy ihnen ihr Boot gerettet hat, bleibt ja eigentlich nur noch das übrig zu tun, was man immer tut, wenn man einen Fall gelöst hat, zur Polizei gehen, die Erwachsenen müssen die Verbrecher festnehmen, die 5 Freunde kriegen vielleicht eine Belohnung. Das jedes Mal aktiv in ein Hörspiel einzubauen, wird vielleicht irgendwann repetitiv, es sei denn, man macht daraus einen Running Gag. Insofern fand ich das jetzt schrittstellerisch, weil im Buch ist es, wenn ich mich recht erinnere, genauso, eigentlich ganz gut gelöst, sodass man mit dem Fall aufhört und das andere dann im Off passiert. Allerdings sind die alten 5-Freunde-Folgen, also die Enid-Blyton-Ära, ich habe zu der ja keine Beziehung, weil ich die früher nie gehört habe, das sind jetzt Folgen, die ich sehr selten höre und ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Folge Machen eine Entdeckung jemals aktiv angeklickt habe. Ich finde sie jetzt nicht schlecht, es war okay, sie anzuhören, von mir kriegt sie ein Neutral. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.